Lies mir was vor. Der WDR-Literatur-Podcast mit Michael Müller.
Madame Bovary von Gustave Flaubert. Folge 9. Emma stieg zuerst aus. Nach ihr Félicie, dann Monsieur Lheureux und eine Amme. Charles musste man erst aufwecken, er war in seiner Ecke beim Einbruch der Dunkelheit fest eingeschlafen. Homais stellte sich vor. Er erschöpfte sich der gnädigen Frau und dem Herrn Doktor gegenüber in Galanterien und Höflichkeiten. Er sei entzückt, sagte er, bereits Gelegenheit gehabt zu haben, ihnen gefällig sein zu dürfen. Und in herzlichem Tone fügte er hinzu, er lüde sich für heute bei ihnen zu Tisch ein. Er sei Strohwitwer. Madame Bovary begab sich in die Küche und an den Herd. Mit den Fingerspitzen fasste sie ihr Kleid in der Kniegegend, zog es bis zu den Knöcheln herauf und wärmte ihre mit schwarzledernen Stiefeletten bekleideten Füße an der Glut, in der die Hammelkeule am Spieß gedreht wurde. Das Feuer beleuchtete ihre ganze Gestalt und warf grelle Lichter auf den Stoff ihres Kleides, auf ihre poröse, weiße Haut und in die Wimpern ihrer Augen, die sich von Zeit zu Zeit schlössen. Der Luftzug strich durch die halboffene Tür und rötete die Flammen. Hochrote Reflexe umflossen die Frau am Herd. Am anderen Ende desselben stand ein junger Mann mit blondem Haar, der sie stumm betrachtete. Es war Leo Dupuis, der Adjunkt des Notars Guillaumin, einer der Stammgäste im Goldenen Löwen. Er langweilte sich gehörig in Yonville und deshalb kam er zu Tisch öfters absichtlich zu spät, in der Hoffnung, mit irgendeinem Reisenden den Abend im Wirtshause verplaudern zu können. Wenn er aber in der Kanzlei gerade gar nichts zu tun hatte, musste er aus Langeweile wohl oder übel pünktlich erscheinen und von der Suppe bis zum Käse Binets Gesellschaft erdulden. Madame Lefrançois hatte ihm den Vorschlag gemacht, heute mit den neuen Gästen zusammen zu essen. Er war mit Vergnügen darauf eingegangen. Zur Feier des Tages war im Saal für 4 Personen gedeckt worden. Man versammelte sich daselbst. Homais bat um Erlaubnis, sein Käppchen aufbehalten zu dürfen. Er erkälte sich leicht. Madame Bovary saß ihm beim Essen zur Rechten. »Gnädige Frau sind zweifellos ein wenig müde«, begann er. »In unserer alten Postkutsche wird man schauderhaft durchgerüttelt.« »Freilich«, gab Emma zur Antwort, »aber dieses Drüber und Drunter macht mir gerade Spaß. Ich liebe die Abwechslung.« »Ach ja, immer auf demselben Platze hocken ist grässlich«, seufzte der Adjunkt. »Wenn Sie wie ich den ganzen Tag auf dem Gaule sitzen müssten«, warf Charles ein. Leo wandte sich an Emma. »Gerade das denke ich mir köstlich. Natürlich muss man ein guter Reiter sein.« »Ein praktizierender Arzt hat's übrigens in hiesiger Gegend ziemlich bequem«, meinte der Apotheker. »Die Wege sind nämlich so weit im Stand, dass man ein Kabriolett verwenden kann.« »Im Allgemeinen lohnt sich die Praxis auch. Die Bauern sind wohlhabend. Nach den statistischen Feststellungen haben wir, abgesehen von den gewöhnlichen Diarrhöen, Rachenkataren und Magenbeschwerden, hin und wieder während der Erntezeit wohl Fälle von Wechselfieber, aber im Großen und Ganzen selten schwere Krankheiten. Besonders zu erwähnen sind die zahlreichen skrofulösen Leiden, die zweifellos von den kläglichen hygienischen Verhältnissen in den Bauernhäusern herrühren. Ja, ja, Monsieur Bovary, Sie werden öfters mit altmodischen Ansichten zu kämpfen haben. Und vielfach werden Dickköpfigkeit und alter Schlendrian alle Anstrengungen ihrer Kunst zunichte machen. Denn die Leute hierzulande versuchen es in ihrer Dummheit immer noch erst mit Beten, mit Reliquien und mit dem Pfarrer, statt dass sie von vornherein zum Arzt oder in die Apotheke gingen. Im Übrigen ist das Klima wirklich nicht schlecht. Wir haben sogar etliche 90-Jährige in der Gemeinde. Nach meinen Beobachtungen ist die Maximalkälte im Winter 4 Grad Celsius, während wir im Hochsommer auf 25 Grad, höchstens 30 Grad kommen. Das wäre ein Maximum von 24 Grad Reaumur. Das ist nicht viel. Das kommt aber daher, dass wir einerseits von den Nordwinden durch die Wälder von Argueil, andererseits vor den Westwinden durch die Höhe von Saint-Jean geschützt sind. Diese Wärme, die ihre Ursachen auch in der Wasserverdunstung des Flusses und in den zahlreichen vorhandenen Viehherden in den Weidegebieten hat, die, wie Sie wissen, viel Ammoniak produzieren, also Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, nur Stickstoff und Sauerstoff. Diese Wärme, die den Humus aussaugt und alle Dünste des Bodens aufnimmt, sich gleichsam zu einer Wolke zusammenballt und sich mit der Elektrizität der Atmosphäre verbindet, die könnte schließlich, wie in den Tropenländern, gesundheitsschädliche Miasmen erzeugen. Diese Wärme, sag ich, wird gerade dort, wo sie herkommt, oder vielmehr, wo sie herkommen könnte, das heißt im Süden, durch die Südostwinde abgekühlt, die ihre Kühle über der Seine erlangen und bei uns bisweilen plötzlich als sanftes Mailüfterl wehen. »Gibt es denn wenigstens ein paar Spazierwege in der Umgegend?«, fragte Madame Bovary im Laufe ihres Gespräches mit dem jungen Manne. »Leider nur sehr wenige«, entgegnete er. »Einen hübschen Ort gibt es auf der Höhe, am Waldrande, der Futterplatz genannt. Dort sitze ich manchmal sonntags und vertiefe mich in ein Buch und sehe mir den Sonnenuntergang an.« »Es gibt nichts Wunderbareres als den Sonnenuntergang«, schwärmte Emma, »zumal am Gestade des Meeres.« »Ach, ich bete das Meer an«, stimmte Leo bei. »Haben Sie nicht auch die Empfindung«, fuhr Madame Bovary fort, »dass die Seele beim Anblicke dieser unermesslichen Weite Flügel bekommt, die Flügel der Andacht, die ins Reich der Ewigkeiten emporheben, in die Sphäre der Ideen, der Ideale?« »Im Hochgebirge ergeht es einem ebenso«, meinte Leo. »Ich habe einen Vetter, der im vergangenen Jahre eine Schweizerreise gemacht hat. Der hat mir erzählt, ohne sie selber zu sehen, könne man sich den romantischen Reiz der Seen gar nicht vorstellen. Den Zauber der Wasserfälle und den großartigen Eindruck der Gletscher. Über Gießbächen hängen riesige Fichten und am Rande von tiefen Abgründen kleben Alpenhütten. Und wenn die Wolken einmal zerreißen, erblickt man 1000 Fuß unten in der Tiefe die langen Täler. Wer das schaut, muss in Begeisterung geraten, in Andachtsstimmung, in Ekstase. Jetzt begreife ich auch jenen berühmten Musiker, der nur angesichts von erhabenen Landschaften arbeiten konnte.« »Treiben Sie Musik?«, fragte Emma. »Nein, aber ich liebe die Musik«, antwortete er. »Glauben Sie ihm das nicht, Frau Doktor«, mischte sich Homais ein. »Das sagt er nur aus purer Bescheidenheit. Aber gewiss, mein Verehrter, gestern in Ihrem Zimmer, da haben Sie doch das Engellied wundervoll gesungen. Ich habe es von meinem Laboratorium aus gehört. Sie haben eine Stimme wie ein Opernsänger.« Leo Dupuis bewohnte nämlich im Hause des Apothekers im 2. Stock ein kleines Zimmer, das nach dem Markt hinausging. Bei dem Komplimente seines Hauswirtes wurde er über und über rot. Homais widmete sich bereits wieder dem Arzte, dem er die bemerkenswerten Einwohner von Yonville einzeln aufzählte. Er wusste 1000 Anekdoten und Einzelheiten. Nur über das Vermögen des Notars könne er nichts Genaues sagen. Auch über die Familie Tüvache munkle man so allerlei. Emma fuhr fort: »Das ist ja entzückend. Und welche Musik lieben Sie am meisten?« »Die deutsche. Die ist das wahre Traumland.« »Kennen Sie die Italiener?« »Noch nicht, aber ich werde sie nächstes Jahr hören. Ich habe die Absicht, nach Paris zu gehen, um mein juristisches Studium zu vollenden.« »Wie ich bereits die Ehre hatte, Ihrem Herrn Gemahl mitzuteilen«, sagte wiederum der Apotheker, »als ich ihm von dem armen Strienski berichtete, der auf und davon gegangen ist, dank den Dummheiten, die der begangen hat, werden Sie sich eines der komfortabelsten Häuser von Yonville erfreuen. Eine ganz besondere Bequemlichkeit, gerade für einen Arzt, ist das Vorhandensein einer Hinterpforte nach dem Bach und der Allee zu. Man kann dadurch unbeobachtet ein- und ausgehen. Die Wohnung selbst besitzt alle denkbaren Annehmlichkeiten. Sie hat ein großes Esszimmer, eine Küche mit Speisekammer, eine Waschküche, einen Obstkeller und so weiter. Ihr Vorgänger war ein flotter Kerl, dem es auf ein paar Groschen nicht ankam. Hinten in seinem Garten mit dem Blick auf unser Flüsschen, da hat er sich ein Lusthäuschen bauen lassen, lediglich um an Sommerabenden sein Bier drin zu süffeln. Wenn die gnädige Frau die Blumenzucht liebt...« »Meine Frau gibt sich damit nicht weiter ab«, unterbrach ihn Charles. »Obgleich ihr körperliche Bewegung verordnet ist, bleibt sie lieber dauernd in ihrem Zimmer und liest.« »Ganz wie ich«, fiel Leo ein. »Was wäre wohl auch gemütlicher, als abends beim Schein der Lampe mit einem Buche am Kamine zu sitzen, während draußen der Wind gegen die Fensterscheiben schlägt. So ist es, stimmte sie zu und blickte ihn mit ihren großen, schwarzen Augen voll an. Er fuhr fort. Dann denkt man an nichts und die Stunden verrinnen. Ohne dass man sich bewegt, wandert man mit dem Erzähler durch ferne Lande. Man wähnt sie vor Augen zu haben, man träumt sich in die fremden Erlebnisse hinein, bis in alle Einzelheiten. Man verstrickt sich in allerhand Abenteuer, man lebt und webt unter den Gestalten der Dichtung, und es kommt einem zuletzt vor, als schlüge das eigene Herz in ihnen. »Wie wahr, wie wahr!« rief Emma aus. »Haben Sie es nicht zuweilen erlebt, in einem Buche einer bestimmten Idee zu begegnen, die man verschwommen und unklar längst in sich selbst trägt? Wie aus der Ferne schwebt sie nun mit einem Male auf einen zu, gewinnt feste Umrisse, und es ist einem, als stehe man vor einer Offenbarung seines tiefsten Ichs. Das habe ich schon erlebt«, flüsterte sie. »Und darum«, fuhr er fort, »liebe ich die Dichter über alles. Ich finde, Verse sind zarter als Prosa. Sie rühren so schön zu Tränen.« »Aber sie ermüden auf die Dauer«, wandte Emma ein, »und daher ziehe ich jetzt mehr die Romane vor, aber sie müssen spannend und aufregend sein. Widerlich sind mir Alltagsleute und lauwarme Gefühle, die hat man doch schon genug in der Wirklichkeit.« »Gewiss«, bemerkte der Adjunkt, »die naturalistischen Romane haben dem Herzen nichts zu sagen und entfernen sich damit meiner Ansicht nach von dem wahren Ziele der Kunst. Es ist so süß, sich aus den Hässlichkeiten des Daseins herauszuzüchten, wenigstens in Gedanken, zu edlen Charakteren, zu hehren Leidenschaften und zu glückseligen Zuständen. Für mich, der ich hier fern der großen Welt lebe, ist das die einzige Erholung. Nur hat man in Yonville wenig Gelegenheit.« »Jedenfalls genauso wie in Tost«, bemerkte Emma. »Drum war ich ständig in einer Leihbibliothek abonniert.« Der Apotheker hatte diese letzten Worte gehört. »Wenn gnädige Frau mir die Ehre erweisen wollen«, sagte er. »Abonniert.« Der Apotheker hatte diese letzten Worte gehört. »Wenn gnädige Frau mir die Ehre erweisen wollen«, sagte er, »meine Bibliothek zu benutzen, so steht sie Ihnen zur Verfügung. Sie enthält die besten Autoren. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott. Außerdem ein paar Zeitschriften und Zeitungen, unter anderem den Leuchtturm von Rouen. Ein Tagesblatt, dessen Korrespondent für Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville und Umgegend ich bin.« Man saß bereits 2 1/2 Stunden bei Tisch, nicht ohne Mitverschulden der bedienenden Artemisia, die in ihren Holzschuhen saumselig über die Dielen schlürfte, jeden Teller einzeln hereinbrachte, allerlei vergaß, jeden Auftrag überhörte und immer wieder die Türe zum Billardzimmer offen ließ, die dann krachend von selber zuklappte. Ohne es zu bemerken, hatte Leo, während er so eifrig plauderte, einen Fuß auf eine der Querleisten des Stuhles gesetzt, auf dem Madame Bovary saß. Sie trug einen gefalteten, steifen Batistkragen und einen blauseidenen Schlips, und je nach den Bewegungen, die sie mit ihrem Kopfe machte, berührte ihr Kinn den Batist oder entfernte sich graziös davon. So kamen Leo und Emma, während sich Charles mit dem Apotheker unterhielt, in eins jener uferlosen Gespräche, die um 1000 oberflächliche Dinge kreisen und keinen anderen Sinn haben, als die gegenseitige Sympathie einander zu bekunden. Pariser Theaterereignisse, Romantitel, moderne Tänze, die ihnen fremde große Gesellschaft, Tost, wo Emma gelebt hatte, und Yonville, wo sie sich gefunden, alles das berührten sie in ihrer Plauderei, bis die Mahlzeit zu Ende war. Als der Kaffee gebracht wurde, ging Felicie fort, um in der neuen Wohnung das Schlafzimmer zurechtzumachen. Bald darauf brach die kleine Tischgesellschaft auf. Madame Lefrançois war längst am erloschenen Herdfeuer eingenickt, aber der Hausknecht war wach geblieben. Eine Laterne in der einen Hand begleitete er Monsieur und Madame Bovary nach Haus. In seinem roten Haar hing Häcksel und auf einem Beine war er lahm. Den Schirm des Pfarrers, den er ihm noch hintragen sollte, in der anderen Hand ging er voran. Der Ort lag in tiefem Schlafe. Die Säulen der Hallen auf dem Markte warfen lange Schatten über das Pflaster. Der Boden war hellgrau wie in einer Sommernacht. Da das Haus des Arztes nur 50 Schritte vom Goldenen Löwen entfernt lag, wünschte man sich alsbald gegenseitig gute Nacht, und so schied man voneinander. Als Emma den Hausflur ihres neuen Heims betrat, hatte sie die Empfindung, als lege sich ihr die Kühle der Wände wie feuchte Leinwand um die Schultern. Der Kalkbewurf war frisch, die Holztreppen knarrten. In ihrem Zimmer im ersten Stock fiel fahles Licht durch die gardinenlosen Fenster. Sie sah draußen Baumwipfel und weiterhin in der Niederung das Wiesenland, ein Nebelmeer darüber. Das Mondlicht sickerte durch die aufwallenden Dämpfe. Im Zimmer standen Kommodenkästen, Flaschen, Gardinenstangen, Möbelstücke und Geschirr kunterbunt umher. Die beiden Packer hatten alles so stehen und liegen lassen. Zum vierten Male schlief Emma an einem ihr noch fremden Orte. Das erste Mal war es am Tag ihres Eintritts ins Kloster gewesen, das zweite Mal an dem ihrer Ankunft in Tost, das dritte Mal im Schloss La Vaubyessard und das vierte hier in Yonville. Jedes Mal hatte ein neuer Abschnitt in ihrem Leben begonnen. Darum glaubte sie, dass sich die gleichen Dinge an verschiedenen Orten nicht wiederholen könnten. Und da ihr bisheriges Stück Leben hässlich gewesen war, so müsse das, was sie noch zu erleben hatte, zweifellos schöner sein. Am anderen Morgen, als Emma kaum aufgestanden war, sah sie den Adjunkt über den Markt gehen. Sie war im Morgenkleid. Er schaute zu ihr herauf und grüßte, sie nickte hastig mit dem Kopfe und schloss das Fenster. Den ganzen Tag über konnte es Leo Dupuis kaum erwarten, dass es 6 schlug. Als er aber endlich in den Goldenen Löwen kam, fand er niemanden vor als den Steuereinnehmer, der bereits am Tische saß. Das gestrige Mahl war für Leo ein bedeutungsvolles Ereignis. Bis dahin hatte er noch niemals 2 Stunden lang mit einer Dame geplaudert. Wie hatte er es nur fertiggebracht, ihr eine solche Menge von Dingen und in so guter Form zu sagen? Das war ihm vordem unmöglich gewesen. Er war von Natur schüchtern und wahrte eine gewisse Zurückhaltung, die sich aus Schamhaftigkeit und Heuchelei zusammensetzt. Die Yonviller fanden sein Benehmen tadellos. Er hörte still zu, wenn ältere Herren disputierten, und zeigte sich in politischen Dingen keineswegs radikal, was an einem jungen Manne eine seltene Sache ist. Dazu besaß er allerlei Talent. Er aquarellierte, er war musikalisch, er beschäftigte sich in seinen Mußestunden gern mit der Literatur, wenn er nicht gerade Karten spielte. Der Apotheker schätzte ihn wegen seiner Kenntnisse und Madame Homais war ihm wohlgewogen, weil er höflich und gefällig war. Öfters widmete er sich nämlich im Garten ihren Kindern, kleinem Volk, das immer schmutzig aussah und sehr schlecht erzogen war und dessen Beaufsichtigung einmal dem Dienstmädchen und dann noch besonders dem Lehrling oblag, einem jungen Burschen namens Justin. Er war ein entfernter Verwandter des Apothekers, von diesem aus Mitleid in seinem Haus aufgenommen, wo er eine Art Mann für alles geworden war. Homais spielte die Rolle des guten Nachbars. Er gab Madame Bovary die besten Adressen für ihre Einkäufe, ließ seinen Apfelweinlieferanten eigens für sie herkommen, beteiligte sich an der Weinprobe und gab persönlich Acht, dass das bestellte Fass einen geeigneten Platz im Keller erhielt. Er verriet ihr die beste und billigste Butterquelle und bestellte ihr Lestiboudois, den Kirchendiener, als Gärtner. Neben seinen Ämtern in Kirche und Gottesacker hielt dieser nämlich die Gärten der Honoratioren von Yonville instand. Man engagierte ihn stundenweise oder aufs Jahr, ganz wie es gewünscht wurde. Diese Hilfsbereitschaft des Apothekers entsprang weniger einem Herzensbedürfnis als schlauer Berechnung. Homais hatte nämlich früher einmal gegen das Gesetz vom 19. Ventose des Jahres 11 verstoßen, wonach die ärztliche Praxis jedem verboten ist, der sich nicht im Besitze eines staatlichen Diploms befindet. Eines Tages war er auf eine geheimnisvolle Anzeige hin nach Rouen vor den Staatsanwalt geladen worden. Dieser Vertreter der Justiz hatte ihn in seinem Arbeitszimmer, stehend und in Amtsrobe, das Barett auf dem Kopfe, vernommen. Es war am Vormittag, unmittelbar vor einer Gerichtssitzung gewesen. Von draußen, vom Gange her, waren dem Apotheker die schweren Tritte der Schutzleute ins Ohr gehallt. Es war ihm, als hörte er fern das Aufschnappen wuchtiger Schlösser. Er bekam Ohrensausen und glaubte, der Schlag würde ihn rühren. Schon sah er sich im Kerker sitzen, seine Familie in Tränen, die Apotheke unter dem Hammer und seine Arzneiflaschen in alle 4 Winde verstreut. Hinterher musste er seine Lebensgeister in einem Kaffeehause mit einem Cognac in Selters wieder auf die Beine bringen. Allmählich verblasste die Erinnerung an diese Vermahnung, und Homais hielt von Neuem in seinem Hinterstübchen ärztliche Sprechstunden ab. Da aber der Bürgermeister nicht sein Freund war und seine Kollegen in der Umgegend brotneidisch waren, bebte er in ewiger Angst vor einer neuen Anzeige. Indem er sich nun Bovary durch kleine Gefälligkeiten verpflichtete, wollte er sich damit ein Recht auf dessen Dankbarkeit erwerben und ihn mundtot machen, falls die Kurpfuschereien in der Apotheke abermals ruchbar würden. Er brachte dem Arzt alle Morgen den Leuchtturm und oft verließ er nachmittags auf ein Viertelstündchen sein Geschäft, um ein wenig mit ihm zu schwatzen. Charles war missgestimmt. Es kamen keine Patienten. Ganze Stunden lang saß er vor sich hinbrütend da, ohne ein Wort zu sprechen. Er machte in seinem Sprechzimmer ein Schläfchen oder sah seiner Frau beim Nähen zu. Um sich ein wenig Beschäftigung zu machen, verrichtete er allerhand grobe Hausarbeit. Er versuchte sogar, die Bodentüre mit dem Rest von Ölfarbe anzupinseln, den die Anstreicher dagelassen hatten. Am meisten drückte ihn seine Geldverlegenheit. Er hatte in Tost eine beträchtliche Summe ausgegeben für neue Anschaffungen im Hause, für die Kleider seiner Frau und neuerdings für den Umzug. Die ganze Mitgift, mehr als 3000 Taler, war in 2 Jahren draufgegangen. Bei der Übersiedlung von Tost nach Yonville war vieles beschädigt worden oder verloren gegangen, unter anderem der tönerne Mönch, der unterwegs vom Wagen heruntergefallen und in 1000 Stücke zerschellt war. Eine zartere Sorge lenkte ihn ab. Die Mutterhoffnungen seiner Frau. Je näher diese ihrer Erfüllung entgegengingen, umso liebevoller behandelte er Emma. Diese sich knüpfenden neuen Bande von Fleisch und Blut machten das Gefühl der ewigen Zusammengehörigkeit in ihm immer inniger. Wenn er ihrem trägen Gange zusah, wenn er das allmähliche Vollerwerden ihrer miederlosen Hüften bemerkte, wenn sie müde ihm gegenüber auf dem Sofa saß, dann strahlten seine Blicke und er konnte sich in seinem Glücke nicht fassen. Er sprang auf, küsste sie, streichelte ihr Gesicht, nannte sie Mammchen, wollte mit ihr im Zimmer herumtanzen und sagte ihr unter Lachen und Weinen 1000 zärtliche, drollige Dinge, die ihm gerade in den Sinn kamen. Der Gedanke, Vater zu werden, war ihm etwas Köstliches. Jetzt fehlte ihm nichts mehr auf der Welt. Nun hatte er alles erlebt, was Menschen erleben können, und er durfte zufrieden und vergnügt sein. In der ersten Zeit war Emma über sich selbst arg verwundert. Dann kam die Sehnsucht, von ihrem Zustande wieder befreit zu sein. Sie wollte wissen, wie es sein würde, wenn das Kind da war. Aber als sie kein Geld dazu hatte, eine Wiege mit rosaseidenen Vorhängen und gestickte Kinderhäubchen zu kaufen, da überkam sie eine plötzliche Erbitterung. Sie verlor die Lust, die Babyausstattung selber sorglich auszuwählen und überließ die Herstellung in Bausch und Bogen einer Näherin. So lernte sie die stillen Freuden dieser Vorbereitungen nicht kennen, die andere Mütter so zärtlich stimmen. Und vielleicht war dies der Grund, dass ihre Mutterliebe von Anfang an gewisser Elemente entbehrte. Weil aber Charles bei allen Mahlzeiten immer wieder von dem Kinde sprach, begann auch Emma mehr daran zu denken. Sie wünschte sich einen Sohn. Braun sollte er sein und stark sollte er werden und Georges müsste er heißen. Der Gedanke, einem männlichen Wesen das Leben zu schenken, kam ihr vor wie eine Entschädigung für alles das, was sich in ihrem eigenen Dasein nicht erfüllt hatte. Ein Mann ist doch wenigstens sein freier Herr. Ihm stehen alle Leidenschaften und alle Lande offen. Er darf gegen alle Hindernisse anrennen und sich auch die allerfernsten Glückseligkeiten erobern. Ein Weib liegt an 1000 Ketten. Tatenlos und doch genussfreudig steht sie zwischen den Verführungen ihrer Sinnlichkeit und dem Zwang der Konvenienz. Wie den flatternden Schleier ihres Hutes ein festes Band hält, so gibt es für die Frau immer ein Verlangen, mit dem sie hinwegfliegen möchte, und immer irgendwelche herkömmliche Moral, die sie nicht loslässt.
Lies mir was vor. DWDR Literaturpodcast.